Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Manche gegenüber sind mehr als Fernsehgesichter. Sie begleiten Lebensphasen, sie stehen für Verlässlichkeit, für große Samstagabende und für einen Medienmoment, der viele geprägt hat. Mein heutiger Gast ist eine beeindruckende Frau. Sie wurde früh fürs Fernsehen entdeckt, sie moderierte große Shows, bewegte sich souverän zwischen Unterhaltung, Verantwortung und Haltung und sie hat den Wandel der Medienlandschaft aus nächster Nähe erlebt. Doch jenseits von Quoten und Bühnenlicht ging es für sie auch um Entscheidungen, um Neuanfänge und um die Frage, wie man sich selbst treu bleibt, wenn viele zuschauen. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Ulla Kockam-Brink.
Das war aber eine schöne Anmoderation, André. Hast du gut gemacht. Ich bin übrigens nüchtern, aber mit dem Schüchtern habe ich es nicht so.
Ja, das mit dem Schüchtern, das werden wir auch sehr schnell ablegen bei mir. Und nüchtern können wir gerne beide bleiben. Es darf aber auch gerne mal getrunken werden. Da habe ich auch nichts dagegen.
Lass mal, ist mir zu früh.
Ja, liebe Ulla, schön, dass du heute mein Gast bist. Wenn dein Berufsleben ein Fernsehformat wäre, wären wir gerade noch live oder irgendwie im Rückblick oder in einer ganz neuen Staffel?
Also ehrlich gesagt lieber im Rückblick, weil ich reichlich Fernsehen gemacht habe, das auch brennend gern gemacht habe, mit großer Leidenschaft in meinem Beruf tätig war. Und ich werde in diesem Jahr 65. Ich gehe da ja auch so ganz offen mit um. Und irgendwann ist auch gut, ne? Also.
Na, mit 65 geht's ja erst los.
Ja, ich habe ja kein Problem mit meinem Älterwerden, weil ich nicht so gesund bin. Also das ist ja so, ne? Toi, toi, toi. Und ich habe auch grundsätzlich kein Problem mit dem Älterwerden im Gesicht, weil ich finde, dass so ein Gesicht Leben haben sollte, vor allem in den heutigen Zeiten, und auch Leben erzählt. Und das finde ich eigentlich wertvoller als Botox-Behandlungen oder sowas.
Ja, über Botox kann man vieles erzählen. Ich habe demnächst auch einen Schönheitschirurgen bei mir zu Gast. Der wird mich dann auch noch mal ein bisschen aufklären. Ich kann das aber aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich mittlerweile bei meinem Zahnarzt sitze zur Kontrolle, da wird mir seit meinem 40. Geburtstag, ich bin jetzt 43 geworden, seit 3 Jahren immer mal ja auch Botox angeboten. Es gibt dann die sogenannten Botox-Days und da fühlt man sich dann auch schon ein bisschen seltsam auf dem Stuhl.
Ich finde das ja grundsätzlich total legitim, sich beim Schönheitschirurgen nicht nur zu informieren, sondern auch behandeln zu lassen, wenn man es denn für sich selbst tut und nicht aufgrund von irgendwie äußerlichem Druck oder dass man denkt, man ist nicht mehr Instagrammable genug oder man muss irgendwie sich Fett absaugen lassen, weil der Ehemann das irgendwie nicht mehr so toll findet, wenn man ein bisschen Love Handle hat. Also wenn das von außen kommt, finde ich es doof. Wenn es von innen kommt und sagt, ich möchte aber gerne ein bisschen frischer aussehen, total legitim.
Gut, das ist schon mal ein Statement. Ich glaube, mit 65 sieht man noch frisch aus und 65 ist ja das neue 55. Oder 45, ja gut. Also die Best Ager sind ja die Berufserfahrenen, wie man das so sagt. Wir wollen aber ein bisschen zurückblicken, Ulla, denn du warst dem Journalismus ja schon sehr früh auch sehr nah. Du bist trotzdem erst einmal einen anderen Weg gegangen, denn du hast ganz in den ganz frühen Jahren für die Lokalausgabe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung geschrieben, nämlich Artikel über Volleyball. War das schon immer ein Sport, der dich interessiert hat?
Ich habe selber ganz intensiv Volleyball gespielt. Ich war sogar in der westfälischen Jugendauswahlmannschaft. Da mussten wir immer in Witten zum Training anmarschieren. Und mit 15 habe ich aber die Finger davon gelassen. Erstens, ich bin nur 1,71 groß. Der Vorteil war, ich war schnell auf dem Boden. Also ich war sehr schnell, ja. Und aber dann, weiß ich nicht, kam auch so ein bisschen das Interesse für Jungs ins Spiel und dann dauernd so hart trainieren, das war mir zu viel. Also bin ich beim Bottropper Volleyball-Sportverein geblieben und da haben wir so auf Landesliganiveau gespielt.
Ja, du bist in Bottrop aufgewachsen, du hast dort ein Abitur gemacht und dann aber zum Journalismus bist du, glaube ich, noch nicht direkt gekommen. Du hast dann erstmal mit einem Lehramtsstudium begonnen.
Ja, ich habe mich nicht getraut. Ich hatte einfach mir einen Test besorgt. Damals gab es ja noch kein Internet. Das war alles mit Aufwand verbunden. Einen alten Test zur Aufnahmeprüfung in der Henry-Nannen-Schule besorgt. Und dort konnte ich so eine Frage wie zum Beispiel, wer war der baden-württembergische Ministerpräsident im Jahr 1964. Wusste ich nicht. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das schaffst du nicht. Ich habe mir das nicht zugetraut. Man muss sich ja vorstellen, ich komme aus Bottrop. Ja, das ist relativ, ist zwar eine Großstadt, aber das ist schon so ein sehr geschützter Raum, in Anführungsstrichen. Und so für die große Welt war ich noch nicht so richtig bereit. Ich war auch nicht selbstbewusst genug, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und habe deshalb einfach das studiert, in Ermangelung anderer Ideen, was ich in der Schule gut konnte.
Ja, du hast Sozialwissenschaften studiert, Germanistik, Spanisch, so viel ich weiß auch. Und ja, du bist später dann in die Sonderpädagogik gewechselt. Was hast du denn aus dieser Studienzeit mitgenommen, das dich bis heute prägt?
Also die Liebe zu Büchern ist geblieben. Ich habe wahnsinnig viel gelesen und lese auch immer noch sehr viel. Ich habe mitgenommen, dass das Fach Sonderpädagogik speziell in meinem Beruf als Moderatorin, Redaktionsleiterin und auch Firmenchefin sehr hilfreich ist, weil es doch den Blick auf die Menschen schärft mit ihren Schwächen und zwar das auf eine akzeptierende Art und Weise schärft, ja. Und das war schon hilfreich. Also auch im Umgang mit etwas schwierigeren Charakteren oder unterschiedlichsten Typen hilft das einfach. Und ich habe ja ungefähr in meiner Firma, ich würde sagen, knapp 10.000 Menschen gecastet. Und da hilft es sehr, einen guten Blick für Menschen zu haben und empathisch zu sein.
Ja, die Empathie, die fehlt natürlich vielen, auch im Medienbusiness. Da ist es immer gut, wenn man Leute hat, die auch so ein bisschen mit Menschen gut umgehen können. Das konntest du immer. Du hast später dann irgendwann auch beim WDR gejobbt, nebenher. Wie bist du denn zum Journalismus gekommen?
Ich hatte einen Studentenjob als Probekandidatin. Da habe ich für Jürgen von der Lippes Shows die Spiele getestet im Studio. Die mussten ja die Abläufe checken, ob das Timing stimmt und so weiter. Ne? Und da bin ich wohl Jürgen von der Lippe aufgefallen, weil ich gerade bei den wortlastigen Spielen immer sehr pfiffig war und auch sonst relativ schlagfertig agiert habe und hat mich dann gefragt, ob ich nicht bei ihm Rechercheurin werden will. Und dann habe ich gesagt, ich weiß zwar nicht, was ich da machen soll, aber ich mach's. Und dann wurde ich so zu einem kleinen Trüffelschweinchen, weil wir die Aufgabe hatten, verrückte, außergewöhnliche Menschen zu finden. Und das war ja ohne Internet damals gar nicht so einfach. Ich habe bestimmt 70 Zeitungen die Woche gelesen. Also von St. Paulis heißer Mädchendraht bis bunte Revue. Alles, was der Blätterwald hergab, lag bei mir auf dem Tisch. In der Hoffnung, irgendwie Menschen zu finden, die was Außergewöhnliches tun, denken oder machen. Und das war mein Job. Und dann bin ich zu den Menschen hingefahren, habe ein Video erstellt mit einer riesigen Videokamera. Die wog bestimmt 20 Kilo und einem riesigen Stativ. Und dann war ich im Prinzip Handlungsreisende in Sachen Fernsehen.
Was glaubst du denn, haben sie in dir erkannt, dass du selbst damals vielleicht noch nicht so klar gesehen hast? Du hast ja nicht nur mit Jürgen von der Lippe zusammengearbeitet, du bist später auch auf Rudi Carrell, John de Mol getroffen.
Das hing damit zusammen, ich selber habe mich gar nicht vor der Kamera gesehen, muss ich ehrlich sagen. Das war auch viel zu weit von mir entfernt, weil ich dachte immer, man muss mindestens 30 Jahre über Deutschlands Bühnen gejagt sein, um die Chance zu bekommen, im deutschen Fernsehen der heiligen Kuh aufzutreten. Und ich hatte mir ein Castingsystem überlegt. Ich habe parallel zum WDR habe ich auch bei RTL gearbeitet, habe aufgehört zu studieren im 8. Semester und habe gedacht, so, das ist jetzt hier dein Leben. Und ich habe auch ganz gut verdient. Das gehört ja auch ganz wohl dazu. Ja. Und habe mir dann ein Castingsystem überlegt, weil die Art und Weise, wie bei RTL, die ja noch in den Anfängen waren, gestaltet worden sind, mir nicht so zugesagt haben zum Thema Empathie. Ne? Und dann habe ich einfach gefragt, sag mal, wie viele Leute müsst ihr euch angucken? Das war die Show Kein Tag wie kein anderer. Wie viele Leute müsst ihr euch angucken, um einen guten Kandidaten zu bekommen? Dann hat der Redaktionsleiter mir gesagt, ja, so 6 Leute müssen wir schon gucken, also ein Verhältnis 1:6. Und dann habe ich gesagt, mit meinem System müssen wir uns nur noch 3 Leute angucken, um einen guten zu finden. Dann sagt er, ja, dann schreib das mal auf, wie du dir das vorstellst. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben. Ich habe so für unsere potenziellen Kandidaten einen sehr ausführlichen, sehr psychologisch, finde ich, durchdachten Fragebogen geschickt. Mhm. Ich habe sie alles im Vorfeld, Wochen vor dem Casting, ne? Ich habe da um ein Foto gebeten und ich wollte gern, dass die Leute sich ein bisschen Mühe geben, auch ehrlich antworten in dem Fragebogen. Da waren dann so Fragen dabei, was sind ihre größten Ängste, was in ihrem Leben hat ihnen am meisten Freude bereitet, wovon träumen sie in ihrem Leben, noch solche Geschichten habe ich da irgendwie gemacht. Damit man auch für das Interview, angenehm für den Moderator, interessante Fragen stellen kann. Und nicht so dieses Ableiern von Facts, ne? Sondern eher so Haltung, Gedanken. Und ich habe totale Transparenz eingeführt. Das bedeutete, erstens, alle Kandidaten haben eine Sendung zu sehen bekommen. Also die haben wir da abgespielt. Dann kein Kandidat wartet länger als 15 Minuten. Es gibt zu essen, es gibt zu trinken. Jeder Kandidat wird mit Vor- und Nachnamen angesprochen. Bei jedem Kandidaten gibt es eine andere Eingangsfrage und jeder Kandidat bekommt ein Kompliment. Egal, was es ist. Oh, das sind aber schöne Schuhe. Haben Sie neue Ohrringe? Waren Sie beim Friseur heute? Die Haare sitzen so schön. Da kann man sich ja was einfallen lassen. Und das hatte dann so einen großen Erfolg, dass ich plötzlich die Casting Queen wurde und John de Mol sein erstes Büro in Köln eröffnete und mangels Infrastruktur mich anrief, um zu fragen, ob ich nicht 600 Kandidaten in 3 Monaten besorgen könnte für eine Show. Dafür musste ich laut Milchmädchenrechnung 1800 Menschen aus unterschiedlichen Entfernungen zum Studio gestaffelt casten. Und da habe ich mir, ich habe voll in die Faust gebissen und habe gesagt, nee, ist kein Problem. Ja, ich hatte ja gar nicht, ich war ja eine One-Woman-Show.
Ja.
Und dann habe ich meine Freundin Annette Pisacane angerufen, von der ich wusste, dass sie in ihrem Job in einer Filmproduktion nicht so glücklich war. Und habe gesagt, Annette, wir machen eine Firma. Und hat sie gesagt, das machen wir. Wir sind losgegangen, haben 15 Euro beim Gewerbeamt bezahlt, 2 Flaschen billigen Sekt gekauft und den erstmal vernichtet. Und so startete dann eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichte. Wir waren innerhalb von einem Jahr auf 30 bis 40 Leute angewachsen und haben alles gecastet, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Also das war schon eine schöne Zeit und ist lange her, aber toll war's. Und im Zuge dessen musste ich Warming-Ups machen. Damals gab es den Berufsstand des Warming-Uppers noch nicht. Das habe ich einfach so spontan gemacht. Und da war John de Mol, da war Rudi Carrell, das war für irgendeine Show, die wir gecastet hatten. Und die sind dann so auf mich aufmerksam geworden.
Also dann warst du eine der Vorgängerinnen des sehr geschätzten Christian Oberfuchshuber, der auch schon bei mir im Podcast war.
Ja, den kenne ich doch auch sehr gut.
Na klar, das dachte ich mir. Wer kennt Christian nicht? Der ist ja in allen großen Sendungen auch Dauergast.
Die Fuchshuberin.
Ja, die Oberfuchshuberin, wie wir sie nennen oder ihn nennen. Ja, der Christian ist ein super Typ. Und,
der hat geheiratet und ist glücklich mit seinem Mann und hat mir ganz begeistert von der Hochzeit erzählt. Das muss wohl sehr schön gewesen sein.
Ja, das habe ich auch gehört. Also er war bei mir vor einiger Zeit zu Gast und ist wirklich ein sehr, sehr klasse Gegenüber, der auch schon sehr, sehr viele gute Geschichten zu erzählen hat. War ja auch mal Kandidat bei Der Preis ist heiß, bei Harry Weinfurt, der demnächst bei mir zu Gast sein wird. Also die Welt ist klein. Aber ja, die Zeiten damals waren ja noch andere. ARD und ZDF, die standen für Verlässlichkeit und für Rituale. Und die privaten Sender, du hast es ja schon erwähnt, mit RTL, war noch ganz neu. Die standen dann auch so ein bisschen für Tempo, Emotionalität, für neue Erzählformen. Und die hast du ja ihnen auch verliehen, nämlich mit einem Format, das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein, 92, 93, Verzeih mir.
Bei RTL. Tabubruch pur. Tabu, Tabu, Tabu. Alles musste gebrochen werden. RTL wollte unbedingt Aufmerksamkeit erregen, um gegen die Öffentlich-Rechtlichen bestehen zu können und eine Geschmackspolizei stand nicht gerade vor der Tür. Aber John de Mol hatte mich gefragt, Ulla, kannst du dich vielleicht auch selbst mal casten? Ich halte dich für viel zu tough für diese Sendung, verzeih mir, aber ich möchte mal sehen, wie du das machst. So, und das habe ich dann erledigt und dann hat er gesagt, ich habe immer noch Angst, dass du zu tough bist, aber ich glaube, dass du die Richtige wärst. Und in der ersten Sendung ist es tatsächlich passiert. Ich glaube, ich war 3 Oktaven höher in meiner Stimme vor lauter Aufregung. Ja, man muss mal so eine Treppe runterkommen, ne? Unfallfrei. Ja. Und dann hatte ich meine erste Kandidatin, die erzählte mir ihre Geschichte und ich musste sofort weinen. Und ich sah hinten John de Mol, wie er so einen Bäckerschaffel machte. Yes, die ist weich genug. Und und das war natürlich ein Tabubruch par excellence, weil im Fernsehen durfte, wenn überhaupt, nur aus Freude geweint werden, aber nicht aus Bedauern oder Reue. Und das in der Presse bekam ich schreckliche Kritiken. Die Heulsuse der Nation und die Leute irgendwie ziehen ihre Hosen aus und was auch immer. Aber das Publikum war begeistert. Also die Leute, ich wurde echt zu so einer Kummerkastentante, also auch beim Griechen um die Ecke, ne? So, ich habe Sorge mit meiner Tochter, kannst du mir helfen? Und so, ganz süß. Und da kommt wieder die heimliche Sonderpädagogin in mir raus. Ich sah da darin auch gar nichts Schlimmes. Ich bin katholisch erzogen. Da gehört Reue irgendwie wirklich zur DNA, ja. Und insofern, nach 12 Folgen hatte ich dann die Faxen dicke. Da wollte ich nicht mehr so doof in der Presse beschrieben werden. Hm. Und habe zufälligerweise dann die 100.000 Mark schon entdeckt.
Über die wir gleich noch länger sprechen werden, denn mit der bin ich natürlich, na natürlich, so natürlich ist das nicht, aber mit der bin ich aufgewachsen, also somit auch mit Ulla Kockam-Brink, die aber noch jugendliche 45 aussieht. Verzeih mir, wir müssen nochmal über dieses Format sprechen, denn die Moderatorin suchte ja im Auftrag von verwandten Menschen, die jahrelang nicht gesehen wurden. Und weil du das erwähnt hast mit den Tränen, das ist ja heutzutage, das muss man ja heutzutage erstmal jemandem erzählen, dass man sich dafür rechtfertigen muss, Tränen zu lassen im Fernsehen für eine sehr emotionale Geschichte. Das, na, dafür muss man sich doch nicht schämen.
Heute ist vor allem Schreien angesagt, ne? Ah ja. Diese ganzen Reality-Formate, denke. Ohne Beschimpfung, Beleidigung, Demütigung und Schreien geht heute nichts mehr.
Mhm. Ja, das mag wohl sein. Und wer ein großer Fan der Sendung war, nämlich der sehr geschätzte Kollege Oliver Kalkofe, der hatte die Sendung auch gleich nach der ersten Folge 1992 in seiner Sendung Kalkofes Mattscheibe parodiert. Wie fühlte man sich denn da als Gastgeberin und Moderatorin, wenn man das so gesehen hat?
Also ich habe mit Olli, wir sind Freunde. Mhm. Und natürlich habe ich mir das angeguckt und ich musste furchtbar lachen, weil der Olli einfach so klasse ist. Ja, der bringt die Sachen so schön auf den Punkt. Und ich finde, über sich selbst zu lachen ist eins der besten Mittel für Resilienz. Ja. Und nee, das hat mir nichts ausgemacht. Er hat mich dann auch interviewt und hat dann auch so gesagt, ja, die Frau Knapp im Schritt ist am Telefon. Und ich musste so lachen. Ich habe gesagt, ja, und der Herr Kackhoden ist auch vorhanden. Und seitdem sind wir Kumpels. Und er sagt einfach, was er an mir mag, ich muss das Kompliment jetzt einfach mal zitieren, ist, dass ich mich nicht so wichtig nehme. Weil das war früher ja, wenn du Fernsehmoderatorin oder Moderator warst, dann warst du wichtig. Und ich habe immer gesagt, nö, nicht ich bin wichtig, das Format ist wichtig. Und das ist sehr hilfreich im Umgang auch mit dem ganzen Theater.
Ja, dieses Theater, das ist eine Welt für sich. Du hast später ein Format moderiert, das muss 1996, 97 ungefähr gewesen sein, bei der die Kandidaten aus einer Badewanne möglichst genau 10.000 Mark herausholen mussten. Wie oft hast du das denn zu Hause geübt?
Gar nicht. Ich übe doch nicht Geld zählen zu Hause in der Badewanne. Ich bin ja nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Nein, nein, nein. Also ich habe die Spiele bei der 100.000-Mark-Show, habe ich unheimlich gern den heißen Draht gespielt. Alle anderen Spiele durfte ich nicht spielen, aus versicherungstechnischen Gründen.
Mhm. Ja, ich spreche über die Glücksritter. Das war eine RTL-Show, bei der ja auch die Glücksritter, also die Kandidaten, das waren glaube ich drei, gegeneinander gespielt haben, um am Ende einen Wunsch erfüllt zu bekommen. Mhm. Und der beste Schätzer durfte dann in der Las Vegas-Runde an 200 einarmigen Banditen sein Startkapital erhöhen. Das hört sich sehr aufwendig an.
Ich weiß das nicht mehr, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, das ist also ich habe das auch nur natürlich so ein bisschen mitverfolgt und es gibt ja einige Videos, die man sich heute noch ansehen kann. Ich will nur damit sagen, die Shows zu dieser Zeit in den 90er Jahren, die waren ja vom Aufwand her ein Vielfaches, wenn man sich die heutigen Formate anschaut.
Ja, das stimmt. Heute wird sehr viel redaktioneller gedacht. Also wenn ich mir zum Beispiel die von mir sehr geschätzte Wer stiehlt mir die Show anschaue, das ist wirklich ein schönes Format, gefällt mir total gut. da merkt man, dass vor allem eben diese Quiz-Elemente und die Wortgeschichten und ein bisschen Erfindungsreichtum im Vordergrund stehen und keine Action. Ja? Weil die Actionspiele waren halt Body and Brain mäßig, das war auch die Zeit damals. Wir dürfen nicht vergessen, 89 Mauerfall und danach hieß es dann, wenn du dich anstrengst, wird was aus dir. Ne?
Ja.
So, das war ja das Credo und blühende Landschaften schaffen und der ganze Unsinn. Und das war aber der Zeitgeist. So, leiste was, dann wirst du was. So ganz altmodisch eigentlich. Aber eben bei der 100.000-Mark-Show war diese schöne Kombination aus Body and Brain irgendwie ganz gut gelungen. Auch dramaturgisch gut aufbereitet und sehr liebevoll produziert.
Ja, liebevoll produziert waren viele deiner Shows, denn ganz Deutschland hatte ich zu dieser Zeit ja kennengelernt, lieben gelernt. Und du hast eine Sendung moderiert, die mich so ein bisschen verfolgt. Und ich spreche noch nicht von der 100.000-Mark-Show, nämlich von einer Samstagabend-Show. Und ich muss dazu kurz ausholen, das Thema Lotto und Glück verfolgt auch mich in meinem Podcast, denn ich hatte, Franziska Reichenbacher war kürzlich bei mir zu Gast, die Lottofee der ARD. Dann hatte ich Lutz Trabalski bei mir. Er ist der Großgewinnberater von Lotto Berlin, der eben diese Lottogewinner bei sich in seinem Büro in Berlin begrüßt und
ach,
sie so
Chicos
ein bisschen berät.
Welt, ja?
Ja, genau, diese Chicos aus dem Ruhrgebiet und auch die etwas bodenständigeren Berliner. Und dann hatte ich vor einigen Tagen Holm Dressler bei mir, von dem ich dich auch ganz lieb grüßen soll.
Ach, danke. Da freue ich mich aber.
Ja, mit dem dich ja auch eine gemeinsame Geschichte indirekt verbindet über diese Entstehung der Shows und der Samstagabendspielshow, die Lotto-Show. Ende der 90er Jahre. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, ich bin ja an der Quelle. Bottrop-Kirchhellen, ist diese Lotto-Show eigentlich damals in NRW produziert worden?
Die ist im Warner Brothers Movie Park, so hieß der damals, tatsächlich dort produziert worden. Wir saßen, unsere Büros waren Blechcontainer. Und was ich nie vergessen werde, wir konnten nur flüstern, weil das war so hellhörig da. Also wenn mal irgendwie eine kritische Situation war, dann kannst du aussprechen und so weiter. Aber es war sehr, sehr schön. Also weil ich war wieder mit dem WDR-Team zusammen, die ich ja aus früheren Zeiten alle kannte. Und das war ganz interessant, der Produktionsleiter, der Bernd Tillmann, kam zu mir, so ein ganz gemütlicher Typ, roter Pulli, so ein bisschen Bäuchlein und so wackelte so ein bisschen hin und her und hatte mich seit 6, 8 Jahren nicht mehr gesehen und er kannte mich ja nur als Rechercheurin und vom WDR. Und dann kam er und sagte, Ulla, lass uns mal einen Kaffee trinken. Dann bin ich mit ihm Kaffee trinken gegangen, aber ich sagte, Bernd, ich erzähle dir jetzt einen schönen schweinischen Witz. Und dann brüllte er in die Runde, Ulla hat sich nicht verändert, ist alles gut. Die hatten alle Schiss, dass ich irgendwie abgehoben bin oder sowas.
Okay. Ja, kann ja passieren. Ja, aber wenn man das gesunde Selbstbewusstsein hat oder die gesunde Selbstwahrnehmung, dann, also das ist ja nicht passiert offenbar, ja, wenn du dann auch schon so offen darüber sprichst. Nee. Also der heutige Moviepark Germany, auch da haben wir wieder eine gemeinsame Verbindung, denn im Moviepark Germany in Bottrop-Kirchhellen habe ich 6 Jahre lang eine Handtaschen-Weitwurf-Weltmeisterschaft organisiert mit dem Kollegen Manuel Prosotovic von Moviepark, der wahrscheinlich auch ein Begriff sein wird.
Nee. Das sagt mir im Moment leider nichts, das ist aber vielleicht auch der Zeit geschuldet. Wie groß durften die Handtaschen denn sein?
Da hatten wir Handtaschen für die Frauen waren, glaube ich, 1 Kilo und für die Männer 2 Kilo, die waren mit Sand befüllt und es gab verschiedene, tatsächlich verschiedene Wurftechniken und die Weltmeistertechnik war der kurz angebundene Kurbelwurf.
Allein das Wort verdient einen Oscar.
Oder? Genau. Und diese Weltmeisterschaft, die habe ich von 2012 bis 2016 im Moviepark gemacht. Und da kam immer wieder auch mal das Thema auf, Mensch, hier gab es doch mal die Lotto-Show mit Ulla Kock am Brink. Und das hat sich dann heute für mich mal geklärt, dass wir das jetzt, das war ja dann auch für dich ein Katzensprung nach Hause, oder?
Ja, ich habe sogar versucht, bei meiner Mutter zu schlafen.
Ja.
Aber das hat nicht funktioniert, weil sie so aufgeregt war und dauernd mit roten Flecken durch die Haus schlich. Weil sie mich um Gottes Willen nicht stören wollte und das war dann anstrengend für mich, ne? Also wenn Mütter so immer mit so einer Leidensmiene durch die Gegend rennen, weil sie glauben, dass sie stören. Und ich bin dann doch ins Hotel, ja.
Ja, ja. So, jetzt müssen wir über diese eine meiner Lieblingssendungen im deutschen Fernsehen sprechen, auf die du wahrscheinlich jeden Tag 5-mal angesprochen wirst in ganz Deutschland, noch immer nach vielen Jahren, die 100.000-Mark-Show. Welche Erinnerungen hast du denn an diese Zeit?
Das waren meine absoluten Lehrjahre. Also ich habe dort unfassbar viel gelernt. Die Ausgangssituation war für mich denkbar schwierig. Ich war eine deutsche Moderatorin in Holland, in Hilversum. 130 Teammitglieder, alles holländisch. Und das Erste, was ich gemacht habe, war die Sprache zu lernen. Und ich habe erstmal einen Holländischkurs gemacht, weil ich mitreden wollte im wahrsten Sinne des Wortes. Und die zweite Geschichte war, dass ich wirklich Anfängerin war. Und die 100.000-Mark-Show ist Kopfballett pur, weil ich keinen Teleprompter benutzt habe. Ich bin zu stolz dafür. Musste ich mir halt den ganzen Kram merken. Das heißt, Auftritt 30 Sekunden in Kamera 2, halbe Drehung nach rechts in Kamera 12. Und dazu den Text, ne?
Das war gar nicht so einfach.
Bis ich so ein natürliches Verhältnis zu den Kameras hatte und auch zu den Wegen und Abläufen, das hat echt gedauert. Ich musste wahnsinnig viel pauken, um da bestehen zu können. Aber mit der Zeit wurde das gut. Und wir haben den Piloten gedreht und mit dem Piloten sollte entschieden werden, ob die Sendung produziert wird oder nicht. Und es sollte ja eigentlich auch ein Mann moderieren. Ich weiß sogar wer, aber das sage ich jetzt hier nicht. Und ich wusste, dass RTL gerne einen exklusiven Vertrag mit mir abschließen wollte. Und ich wusste auch, dass John de Mol das eigentlich gerne wollte. Und dann bin ich zu John und habe gesagt, wenn du mir diese Show besorgst, dann unterschreibe ich bei dir. Und so habe ich die gekriegt.
Und in diesem Studio 22 des Mediaparks in Hilversum, ja, da mussten dann in jeder Sendung vier Paare gegeneinander antreten. Da gab es ja diesen sehr berühmten Hindernisparcours, der auch schon sehr aufwendig aussah und da fieberte man wirklich mit den Kandidaten mit. Wer war denn eigentlich aufgeregter? Die Kandidaten im Studio oder die Moderatorin hinter den Kulissen?
Also zeitweise war die Moderatorin aufgeregter als die Kandidaten, weil die ein Höchstmaß an Konzentration aufbieten mussten. Und wenn man so konzentriert ackern muss, dann vergisst man irgendwann die Aufregung. Und bei mir hat sich das gelegt, so ich würde sagen, mit dem ganz hohen Puls ab Show 5, würde ich sagen. Also da wurde es ein bisschen, aber der Auftritt, also durch den Tresor herauszukommen, das war für mich immer Alarmstufe Rot. Also da war ich immer total angefasst. Ja. Weil auch diese Energie vom Publikum, das ist schon was Schönes, ja, muss ich sagen. Das trägt einen schon ganz ordentlich. Und ich habe sehr, 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 sehr nah am Wasser gebaut und ich musste mal aufpassen, dass ich nicht anfange zu rollen. Also das war echt, das war ein bisschen tricky. Aber ab Show 5 ging es dann.
Okay, ja, da ging es dir wie vielen Zuschauern. Da gab es dieses eine Spiel, da musste einer der Partner auf einer Art Grapelstapler stehen, den der andere steuerte und den Draht mit einem Ring durchfahren. Wir sprechen also von diesem zweiten Finalspiel, der heiße Draht. Und ich erinnere mich an meine Eltern, die mit mir zu Hause vor dem Fernseher saßen und kurz vor dem Herzinfarkt standen. Gab es da auch mal Leserbriefe von Zuschauern, die sich beschwert haben, dass es einfach zu aufgeregt für sie war?
Oder zu aufregend? Ja, meines Wissens nach hat sich kein Zuschauer darüber beschwert. Also worüber sich mal ein Produzent bei mir beschwert hat, der hat gesagt, es ist so eine Schweinerei, es ist nicht auszuhalten. Du treibst die Spannung so hoch beim Autospiel, du machst dann immer so Pausen, das bringt mich um. Nein, es war, aber es war nicht böse gemeint, also war okay.
Ja, ja. Ja, du hast die Sendung ja von Oktober 1993 bis April 1998 moderiert und dann gab es einen Wechsel in der Moderation. Es gab dann 2008 ja nochmal eine Neuauflage mit Inka Bause und dann nochmal im September 2022 unter dem Titel die 100.000-Mark-Show, glaube ich, war es wieder. Da hast du die Moderation dann nochmal übernommen. Ich erzähle oder frage das, weil sich ja die Zeiten ändern und natürlich, ich nehme mal an, für dich war damals die Relevanz wichtiger als die Reichweite. Das ist heute ja so ein bisschen anders. Also man hatte natürlich gute Quoten, aber was war denn für dich zu dieser Zeit immer das Wichtigste?
Das Wichtigste war, dass ich die Show gut präsentiere, weil ich repräsentiere die Arbeit des Teams. Das sind 130 Leute, die hart arbeiten, die ganz exakt darauf achten müssen, dass alle Abläufe stimmen, dass die Spiele funktionieren. Und wenn ich dann eine schlechte Figur mache, dann schätze ich deren Arbeit nicht. Also das ist so meine Arbeitseinstellung grundsätzlich. dass ich sage, es geht hier nicht um mich, es geht um die Leistung des gesamten Teams und ich repräsentiere deren Arbeit, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und deshalb gebe ich mir immer größte Mühe, egal was ich mache, auch wenn ich auf dem Dorf irgendwas moderiere, ich gebe mir immer Mühe und ich bereite mich auch immer vor, weil sonst kannst du den Beruf ja knicken. Ja. Dann kannst du ja auch irgendwas anderes machen. Aber da muss man schon ein bisschen Verantwortung zeigen, finde ich.
Ja, das Fernsehen damals war ja ein gemeinsames Erlebnis. Da saßen Familien zusammen vor einem Gerät. Es gab kein Streaming, kein Späterschauen. Also entweder man saß eben vor der Kiste abends um 7:45 oder man hatte Pech. Vielleicht gab es noch eine Wiederholung. Da gab es auch kaum Ablenkung auf dem Handy. Ja. Gab es denn für dich einen Moment, in dem dir bewusst wurde, wie viel Projektionsfläche Fernsehen bietet?
Boot, würde ich sagen. Also die Zeiten sind vorbei. Als Projektionsfläche taugen Frauen ganz besonders gut. Das habe ich mehrfach erleben dürfen in meinem Leben. Also ich bin sehr froh, dass ich in diesen Social- oder Social-Media-Zeiten nicht mehr so präsent bin im Fernsehen. Ich finde es schon sehr anstrengend, was die Leute sich erdreisten, wenn sie anonym sein dürfen. Und bei mir war das noch so, dass ich Briefe bekommen habe, aber keine Hassbriefe, also gar nicht. Das ganz viele Fanbriefe. Und natürlich projizieren die Menschen viel in einen hinein oder interpretieren auch viel hinein. Aber das ist deren gutes Recht. In dem Moment, wo ich mein Gesicht vor die Kamera halte, muss ich damit rechnen, dass irgendjemand meine Nase nicht passt. Oder und das stecke ich locker weg. Also das ist easy. Was nicht easy ist, ist Häme. Bösartigkeit heißt es. Oder eben so Unfachliches. Wenn ich zum Beispiel 5-mal Versprecher habe in einer halben Stunde, dann werde ich zu Recht kritisiert. Wenn ich aber keinen Versprecher habe, aber der Zuschauer sagt, die Hose hat aufgetragen, das Ding werfe ich über die Schulter. Ja, also das ist völlig, völlig absurd teilweise. Und heute ist es, glaube ich, richtig schlimm. Für die Seele derjenigen, die sich noch trauen, ihr Gesicht in die Kamera zu halten.
Naja, die Moderatorinnen damals bekamen Fanpost auf Papier. Ja, natürlich. Da gab es dann teilweise säckeweise Briefe, handgeschrieben, vielleicht mit der Schreibmaschine. Da gab es auch vielleicht mal ein Parfüm oder ein Glitzer im Brief. Das hat sich heute komplett geändert. Was hat denn die Popularität mit dir gemacht und was hast du ihr bewusst nicht erlaubt? Also du hast schon auch diese Hasskommentare erwähnt, die ja heute irgendwie gang und gäbe sind, da die Anonymität zugenommen hat. Das war damals jetzt nicht so der Fall.
Nein, gar nicht. Aber die Popularität hat mir eines gelehrt, und zwar, ich gebe keinem einzigen Menschen die Macht darüber, zu bestimmen, welches Leben ich führe, wie ich das Leben führe und wie ich mich fühle. Das weise ich von mir, weil ich das von mir weisen muss, sonst gehst du kaputt in den Job. Ja?
Ja.
Du hast einen immensen Stressfaktor, wenn du produzierst. Und um das alles aushalten zu müssen, muss ich mich auch von meiner Position als Moderatorin oder Projektionsfläche distanzieren. Ich definiere mich nicht über den Job, ich definiere mich über die Privatperson Ulla Kockenbrink und über mein Umfeld, über meine Familie. Das ist das, was das wahre Leben ausmacht. Und das, was ich in den paar Stunden im Studio leiste, das ist mein Beruf. Aber der definiert doch nicht mein Wesen.
Nein, definitiv nicht. Aber die Kritik, die dich erreichte zu dieser Zeit, die kam ja so ein bisschen zeitverzögert über die Presse, über Briefe. Mhm. Da gab es wahrscheinlich mehr Ruhe, aber auch weniger Möglichkeit zur direkten Einordnung. Ja, also das wurde alles dann eben, man wurde erschlagen von dieser Mediengewalt, wenn sich erstmal ein Journalist auf einen Moderator eingeschossen hatte, dann bei den wenigen Sendern oder wenigen Formaten, die im Mittelpunkt standen, hatte man es wahrscheinlich nicht so leicht.
Na, das meine ich auch damit, dass der Stress Faktor ein ganz extremer war, und ich habe aber einen Weg gefunden, mich davor zu schützen.
Mhm.
Weil sonst, ich bin da auch zu sensibel für. Ich muss mich schützen vor diesen Bösartigkeiten und Angriffen, und natürlich analysiere ich auch dabei. Ich sage, hat er vielleicht recht oder sie? Ja, aber ich bin klug genug, um zu wissen, was zutreffend ist und was nicht passt. Und das ist sehr hilfreich in meinem Leben gewesen.
Du hast ja das klassische Fernsehen geprägt und den Wandel miterlebt. Was ist denn deiner Meinung nach verloren gegangen? Was vielleicht auch gewonnen worden?
Ich glaube, Originalität ist ein bisschen verloren gegangen. Die Leute trauen sich auch nicht mehr, so einfach frei Schnauze zu sprechen, weil sie bei jedem anti-woken, vermeintlich anti-woken Wort einen Shitstorm kassieren. Und obwohl wir alle wissen, dass eine sehr, sehr gut strukturierte, aber dennoch vorhandene Minderheit die Cancel Culture vorantreibt, sind dennoch alle davon beeinflusst. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Weil Originalität hat oft was mit Humor zu tun, mit Überschreitungen, mit Überspitzung auch. Und nicht jeder, der einen Witz macht, macht sich strafbar. Ja,
ja, ja.
Also
ja,
das ist ja mittlerweile so.
Ja, ich glaube, wir haben das so ein bisschen verlernt, auch miteinander in den Dialog zu gehen, auch mal andere Meinungen zuzulassen, ohne das Gefühl zu bekommen, dass man den Gegenüber persönlich angeht. Denn darum geht es ja nicht in einer Diskussion, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat.
Ja, aber dieses permanente Beleidigtsein oder sich fühlen, wie auch immer, das ist, finde ich, eine sehr gefährliche Entwicklung, weil es gar nicht mehr darauf ankommt, dass ich in Kontakt trete mit Andersdenkenden, sondern es geht darum, dass ich ihn klein halte und klein mache und mich so über diese Person erheben kann. Und das auch noch in diesen ganzen kleinen Echokammern, wo es eigentlich nur um Selbstbespiegelung geht und nicht mehr um Lernen oder Toleranz. Also es ist das Intoleranteste, was ich je in meinem ganzen Leben erlebt habe, sind diese Diskussionen um Wokeness.
Ich höre dir aufmerksam zu. Ja.
Ich kriege jetzt einen Shitstorm, ne?
Das ist ja das Schöne an meinem Podcast, oder? Ich lade ja ausschließlich Menschen ein, die ich sehr schätze und mag. Und bei mir kann jeder erstmal natürlich frei auch seine Meinung äußern. Und das ist ja völlig okay. Also
ich bin tatsächlich der Meinung. Ich will das noch ein bisschen erweitern.
Da gibt es auch keinen Shitstorm, um Gottes Willen. Ich hatte kürzlich Jürgen Milski bei mir zu Gast. Und mit Jürgen habe ich auch darüber gesprochen. Und wir sollten alle mal wieder ein bisschen, ich finde auch im persönlichen Umgang, einfach ein bisschen lockerer werden. Vielleicht haben wir auch das Lachen verlernt, dass man nicht alles auf die Ernste, dass man nicht alles gleich sofort ernst einordnen sollte, sondern auch mal überlegt, Mensch, das war jetzt wirklich auf einer anderen Ebene humorvoll gemeint.
Ja, genau. Also man ist das so unverzeihlich geworden alles.
Ja.
Aber ich will den Begriff noch ein bisschen erweitern. Ich finde, dass jeder, der die Sternchen oder Klicklaute oder SchauspielerInnen sagt, ja, bitte, überhaupt kein Problem. Aber ich möchte dazu nicht gezwungen werden mit der Pseudomoralkeule. Weil ich lasse mir meine Sprache doch nicht diktieren. Das ist wirklich eine Art und Weise, wie so eine Sprachpolizei hier durchradelt. Das ist nicht mein Ding. Und ich finde eine bestimmte Haltung zu Minderheiten, das ist selbstverständlich. Ja. Ich habe eine Transfrau in meiner Familie. Herzlich wurde die aufgenommen, aber ohne jeden Vorbehalt. Ja, ich habe ganz viele homosexuelle Freunde. Oder schwule Freunde. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch homosexuell sagt.
Das ist völlig okay, glaube ich.
Ist mir auch völlig Hupe, ja. Weil das sind Liebende und gut ist.
Ja.
Aber meine Haltung ist in Ordnung. Das muss ich aber nicht in diesem Sprachwerk demonstrativ verfestigen. Weil meine Freunde, mein Umfeld, meine Familie weiß, wie ich denke und dass ich total woke denke, aber nicht woke spreche.
Und ich glaube, wer dich kennt, ob jetzt aus dem Fernsehen oder auch im persönlichen Umgang, der weiß auch, dass du eine sehr weltoffene Gegenüber bist. Und da gibt's ja überhaupt jetzt, das ist eine völlig legitime Meinung, das ist völlig okay. Und von daher, das soll ja auch nicht der Mittelpunkt unseres heutigen Podcasts sein. Ne? Aber es ist schön, dass wir auch darüber mal gesprochen haben. Gab's denn Entscheidungen in deinem Leben, liebe Ulla, die sich in diesem Moment dann riskant für dich angefühlt haben, aber im Rückblick richtig waren?
Ja, die Entscheidung, die 100.000 Mark Show zu machen, war riskant, aber richtig. die Entscheidung, die tägliche Live-Show bei ProSieben, die Ulla Kockan-Brinn-Show zu machen, war definitiv falsch, aber fühlte sich richtig an. Und das ist ja auch schon mal was. Also ich bin ja der Auffassung, wenn ich mich für irgendwas begeistere, jetzt im beruflichen Feld, dann mache ich das gerne und nehme eine Niederlage dankend in Kauf. Weil ich immerhin mit Leidenschaft dran gegangen bin und daran geglaubt habe, wenn es nicht funktioniert, das kann am Sendeplatz liegen oder an der Ausrichtung und Redaktion und an mir, weil es nicht zu mir passt oder die Leute mich in dieser Rolle nicht gesehen haben. Verstehe ich. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich finde Niederlagen so wichtig fürs Leben, damit ich hinterher da sitzen kann und sagen, okay, woran hat's gelegen? A, B, C, D, E. Gut, machst du nicht nochmal.
Ja, ich glaube, das sind wir wieder beim Thema. Früher war es ja so, Frauen, die in der Öffentlichkeit standen, die waren zwar irgendwann auch präsenter, aber die wurden stärker bewertet, stärker kommentiert und auch stärker auf Äußerlichkeiten reduziert.
Ist doch immer noch so.
Ja, da hat sich wahrscheinlich nicht so viel geändert, ne? Also
Gar nicht.
Gab's
das
denn
dauert noch ein paar hundert Jahre, glaube ich.
Oh ja, na ist gut, das werden wir dann nochmal besprechen in 100 Jahren. Aber gab es denn Situationen, in denen du stärker sein musstest als männliche Kollegen und das auch im Nachhinein immer noch so wahrnimmst nach all den Jahren?
Ja, eher im redaktionellen Bereich musste ich das feststellen, dass der ein oder andere männliche Kollege nicht damit einverstanden war, dass ich so durchsetzungsfreudig bin. Ich argumentiere gut, ich spreche auch nicht so mäuschenhaft, ne, sondern ich sag schon klar, was Kante ist. Und das kann man ja auch freundlich machen, wie ich das immer tue. Aber das hat denen nicht so geschmeckt, weil die gerne auch ihre eigene Karriere vorantreiben wollten und dachten, wenn jetzt eine Frau hier so mitmischt in der Art und Weise, wie ich das eben tue und Ideen auf den Tisch legt und ich habe weniger Ideen, dann muss ich sie irgendwie anders an die Hammelbeine kriegen, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt.
Ja, ich hatte kürzlich, als ich mit Holm Dressler gesprochen habe, der ist ja auch eine Anekdotenkiste und der liebe Holm hat mir eine schöne Geschichte erzählt hier mit dem lieben Klaus Kinski, der 1985 bei Thomas Gottschalk und ich glaube, was war das, na sowas, zu Gast war, der ja auch ein spezielles Verhältnis hatte zu Frauen und da war ja der Sexismus ja auch an der Tagesordnung.
Also Klaus Kinski war der zu Fleisch gewordene Sexismus. Also aber ich meine, der war auch, glaube ich, hart drauf, ne, was irgendwelche Substanzen anging. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Normal könnte war man das nicht. Könnte man denken, nee. So, wie komme ich jetzt von Klaus Kinski noch zur Zukunft? Denn liebe Ulla, du lebst ja nach 20 Jahren in Berlin, mittlerweile nach meinen Informationen mit deinem Ehemann auf Sylt. Du hast also die Großstadt gegen Insel und Tempo gegen Weite getauscht. Was gibt dir denn Sylt heute, was so eine Bundeshauptstadt wie Berlin dir irgendwann nicht mehr gegeben hat?
Die Insel Sylt gibt mir Übersicht, Ordnung, Klarheit und so etwas wie Weltfrieden. Wenn es wirklich war. Nein, ich habe ja Berlin, ich habe wahnsinnig gerne in Berlin gelebt. Ich war ja auch 16 Jahre in Köln, also eine andere Großstadt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich einen Ort finden muss, den ich ja schon über 20 Jahre lieben gelernt hatte, an dem ich einfach ein bisschen friedlicher leben kann, ein bisschen einfacher. Also Bürokratie ist überhaupt kein Ding. Ja, man kriegt sofort einen Termin oder es gibt hier noch so Mittagszeiten, ne? Die Wäscherei hat mittags zu. Ich liebe das, weil das hat so etwas von einer bisschen eine alte Ordnung, ein bisschen heile Welt von früher. Ja. Und trotzdem habe ich hier aber ein sehr großstädtisches Ambiente, was die Menschen angeht und was die Gastronomie angeht.
Und was machst du heute? Was macht denn Ulla Kockan-Brinn jetzt, wenn sie ein bisschen mehr Zeit hat als vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren?
Ja, ich habe ein paar Serien geschrieben, aber nicht weggeschickt. Das Übliche bei mir, ich habe mich nicht so richtig getraut. Und ich werde noch einen blutigen Thriller schreiben, das habe ich mir vorgenommen. Und ansonsten bin ich sportlich hier sehr viel unterwegs. Ich koche leidenschaftlich gern, also es ist echt eine Leidenschaft von mir. Und ansonsten, ja, ich gehe ab und zu mal in eine Sendung, wenn ich Lust habe. Also sowas wie, wer weiß denn sowas, so Quiz-Sachen, ne? Das mache ich gerne. Oder bei Quiz-Champion war ich. Das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Und ansonsten spiele ich Golf, ja, ich weiß, aber ich spiele es trotzdem und mache das auch ziemlich sportlich, also nicht so bling bling, sondern eher hau drauf und Schluss, ne? Also das macht mir Spaß, auch der soziale Umgang mit den Mitgliedern da macht mir Freude. Ich habe viele Freunde und wir retten immer die Welt im Hinterzimmer.
Ja, das ist ja auch wichtig.
Ja.
Ja, man muss es im Kleinen verändern, sage ich immer.
Genau. Ja, wir diskutieren wirklich viel über die Dinge des Lebens und das macht viel Freude. Wir haben Austausch.
Das ist gut. Also, jetzt sind wir schon fast am Ende der heutigen Folge, aber gibt es etwas, das du deinem jüngeren Ich heute noch gerne mitgeben möchtest?
Sei selbstbewusster. Trau dich, Dinge zu sagen, auch wenn du mal einen doofen Blick kassierst. Ich bin sehr harmoniebedürftig gewesen. Hat sich mittlerweile auch schon viel, viel, viel getan in der Richtung. Ich war viel zu harmoniebedürftig. Wenn eine Beziehung nicht funktioniert, beende sie gefälligst. Und zwar dann, wenn es noch nicht so ganz spät ist. Und verliere nie die Lust am Neuen. Das finde ich wichtig.
Also, wir haben heute gelernt, Erfolg ist nicht nur das, was sichtbar ist, sondern manchmal ist es eben auch die Fähigkeit loszulassen und sei es auch mal eine Beziehung neu zu wählen und den eigenen Weg leiser weiterzugehen. Deswegen, liebe Ulla, ich habe mich sehr gefreut, dass du bei mir heute zu Gast warst. Das machst du ja auch nicht mehr jeden Tag und ich weiß, ein Podcast ist noch ein ganz anderes Format als vielleicht früher diese klassischen Interviews, die man da zu Genüge gegeben hat. Deswegen herzlichen Dank für deine Offenheit.
Auch so gerne, weil das eher auch so Gedankenaustausch ist und nicht so dieses Abfragen und oder auch manchmal drohende Abfragen. Ja. Mhm. Ja, und deshalb mache ich das ganz gerne.
Ja, deswegen herzlichen Dank für den Blick, unseren gemeinsamen Blick heute so ein bisschen auf die Medienwelt, auf deine Vergangenheit, auf deinen Lebenslauf, auf deinen Werdegang, wollte ich schon fast sagen. Du hast viel gemacht.
Was ich übrigens wirklich noch mache aktiv, ist, wir machen hier mit meinem Freund Jan Schafe vom Beachhouse, das ist hier ein Strandrestaurant, machen wir den Beachhouse Talk. Das ist ein Videopodcast, also ein Vodcast.
Ach.
Und das kann man auf Sylt 1 TV gucken und natürlich auf Spotify als Podcast und auf YouTube dann wieder als Vodcast.
Mensch, da schauen wir gleich mal alle rein. Das ist doch, also dir wird nicht langweilig, ich merke schon. Und alle, die uns heute zuhören, wenn ihr was mitnehmt aus der heutigen Folge, dann vielleicht diesen Gedanken, nicht jede Veränderung ist ein Abschied. Manche sind ein Ankommen oder angekommen ist Ulla Kock am Brick, definitiv. Deswegen alles erdenklich Gute weiterhin für dich, vor allem Gesundheit und dass du uns noch lange erhalten bleibst, liebe Ulla.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.